Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des Libacco Dampfer Podcasts. Und heute geht es um das Thema Akkusicherheit. Wird ein immer größeres Thema, weil einfach in den letzten Jahren kamen ja immer mehr Geräte mit immer höheren Leistungen und da wird es natürlich dann immer kritischer. Also je höher die Leistung, desto mehr verlangt man dann seinen Akkuzellen auch ab und desto mehr sollte man sich mit dem Thema auch beschäftigen. Wenn ich bei 200 Watt dampfe, dann sollte ich schon genau wissen, was für Akkuzellen ich da verwende. Und deswegen wollen wir heute mit dem Beitrag euch helfen, Fehler und Gefahren zu vermeiden. Und wir wollen heute erklären, wie Akkus zum einen funktionieren, wann sie überhaupt explodieren können und wie man die Gefahr auf ein Minimum reduzieren kann und auch, wie man die Anzeichen eines defekten Akkus frühzeitig erkennen kann. Und ja, darüber hinaus gibt es noch viele weitere Infos, wie man einen richtigen Akku finden kann und möglichst lange Freude daran hat. Ich gehe mal kurz die Themen durch. Also wir erklären erst noch mal kurz den Hintergrund, explodierende E-Zigaretten. Wie groß ist die Gefahr eigentlich? Muss man sich Sorgen machen? Dann gehe ich noch kurz auf die Grundlagen ein und was bestimmt die Leistungsfähigkeit? Warum explodiert ein Akku überhaupt? Und und auch was soll man tun, wenn es zu einer Entgasung kommt? Und dann gehen wir die 12 Verhaltensregeln durch, die man beachten sollte im Umgang mit den Akkuzellen. Und wenn man das dann alles befolgt, dann ist man eigentlich so sicher unterwegs wie mit seinem Handy. Ein Handy hat auch einen Lithium-Ionen-Akku und die explodieren oder können auch explodieren, aber es ist seltener, als dass man vom Blitz getroffen oder dass Menschen vom Blitz getroffen werden. Deswegen muss man das immer im richtigen Verhältnis sehen. Ja, und zum Hintergrund, es gab jetzt auch dieses Jahr den ersten tödlichen Vorfall tatsächlich mit einem explodierenden E-Zigaretten-Akku, und zwar in den USA. Da ist der auch so schnell entgast, der Akku, explodiert. Und dann hat es den Verdampfer außen, also vom Akkuträger gelöst, und der Verdampfer ist dann demjenigen in den Mund, glaube ich, also auf jeden Fall an den Kopf geschossen und mit so einer Wucht, dass der an den Gehirnverletzungen dann verstorben ist. Und wir hatten einen ähnlichen Fall auch schon hier in Köln, allerdings mit deutlich glimpflicherem Ausmaß, also oder Ausgang. Da hat nämlich einer auch, ich glaube, es waren 11 Zähne, die er verloren hat hier in Köln, und ähnliche Situation, die da passiert ist, hatte sich irgendwie neue Teile gekauft und dann aber auch teilweise wohl minderwertige Ware, also Klone, illegal bezogen. Und anscheinend, also über die genauen Details ist da nichts bekannt, aber es ist eigentlich in fast allen Fällen, wo es zu einer Explosion kommt, ist einfach von einer Überlastung der Akkuzelle auszugehen. Ja, es ist eigentlich immer eine Sache, ob man die Grundlagen verstanden hat, ob man weiß, wie man mit einem Akku umgehen soll, und ja, deswegen auch der Beitrag jetzt. Also für all diejenigen, die jetzt eine fest verbaute Akkuzelle drin haben, die müssen sich eigentlich grundsätzlich keine Sorgen machen, sondern das kann man wirklich wie jedes andere Elektrogerät auch, was mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben wird, behandeln. Nur es geht vor allem um wechselbare Akkuzellen heute, also diese 18650er, und jetzt gibt es ja auch 20700er, 21700er und noch einige andere, zum Beispiel auch 26650er Akkus. Übrigens, das kurz als Erklärung, die heißen 18650er, weil 18 Millimeter haben die im Durchmesser, 65 mm lang sind die, und die 0 am Ende steht dann einfach für die Bauform, dass sie halt rund sind. Aber das nur am Rande, falls ihr euch das schon mal gefragt habt, warum die 18650er überhaupt heißen. Dann legen wir mal los. Wie funktioniert so ein Lithium-Ionen-Akku überhaupt? Ja, also man hat drei Hauptbestandteile bei einer Akkuzelle, sagt man, klar, also die Anode, Kathode und dann das Elektrolyt. Gerade Anode und Kathode, also wenn man so eine Akkuzelle aufmacht, dann ist es im Prinzip nur eine ganz dünne Folie, die dann ganz eng zusammengewickelt ist. Und da ist auch schon so ein Unterschied. Also das erklärt auch, warum eine Akkuzelle immer entweder besonders hochstromfest ist, also zum Beispiel die VTC5A ist bis 35 Ampere angegeben, Dauerlast, hat aber nur 2600 Milliampere-Stunden Kapazität, weil da wickelt man eher lockerer, lässt im Prinzip dem Strom mehr Platz, mehr Möglichkeiten. Die hat auch einen sehr niedrigen Innenwiderstand, die Akkuzelle dann, und hat aber nicht so viel Kapazität, weil ich weniger Oberfläche von der Folie habe. Das ist ja wie ein zusammengerollter Kondensator, für die da so ein bisschen Ahnung von haben. Klingt jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich schon ein bisschen zu kompliziert, möchte ich jetzt auch nicht groß vertiefen, dass es jetzt für die Leute nicht zu langweilig ist, aber man hat einfach immer unterschiedliche Zellchemie, die Zusammensetzung ist immer ein bisschen anders bei den Akkuzellen. Ja, und in unserem Blogbeitrag habt ihr da auch ein Bild dazu, wie das sowas aussieht, so eine Akkuzelle. Und daran kann man schon sehen, also ein Kurzschluss, also die Anode und Kathode, also Plus und Minus, sind nur durch eine hauchdünne Plastikfolie getrennt voneinander. Und daran kann man halt auch schon erkennen, also ich kann einen Akku, Lithium-Ionen-Akku zum Explodieren bringen, indem ich einfach einen Nagel da durchhau, weil dann verbindet man die Schichten miteinander und dann geht die in aller Regel auch durch. Und also es ist schon eine etwas sensible Geschichte, aber man hat ja natürlich auch einen guten Schutz durch die Metallhülle, Hülse drumherum. Von daher verbinden sich die Schichten jetzt auch nicht allzu schnell und die wenigsten kommen auf die Idee, da einen Nagel durchzuhauen. Aber man kennt das zum Beispiel, in Holland ist kürzlich auch wieder ein Elektrofahrzeug komplett ausgebrannt. Bei einem Unfall zum Beispiel, dann bei Autos, ist das natürlich schon auch ein Risiko, was man da hat. Aber solange man, wie gesagt, normal damit umgeht, sollte eigentlich nichts passieren. Ja, aber gehen wir jetzt gleich nochmal zur Frage, warum entgasen Akkuzellen eigentlich oder fangen Feuer oder explodieren sogar? Also alle drei dieser Erscheinungen hängen miteinander zusammen. Also die Ursache für das Versagen von so einer Akkuzelle liegt in der Regel darin, dass zu hoher Strom zu schnell und für zu lange Zeit abgegeben wurde. Und das wird meistens durch einen Kurzschluss verursacht oder äußere Krafteinwirkung, was letztendlich dann auch wieder ein Kurzschluss ist, weil wenn ich einen Nagel da durchhaue, dann verbinden sich die Schichten und dann habe ich halt auch wieder also Anode und Kathode und das ist dann auch wieder wie ein Kurzschluss. Und dann gibt es auch noch den Faktor Alterung. Ja, und letztlich sind alle drei Punkte jetzt immer um einen Kurzschluss. Also einmal kann man sie natürlich von außen kurz schließen, indem man zum Beispiel mit einem Schlüsselbund dann oder eine Münze Plus- und Minuspol miteinander verbindet und die dann einfach überlastet wird. Wenn wir über äußere Krafteinwirkungen sprechen, dann ist es halt auch wieder ein innerer Kurzschluss, wie eben gesagt. Wenn ich einen Nagel da durchhaue, dann verbinden sich halt Anode und Kathode innen drin und haben dann einen internen Kurzschluss sozusagen. Und auch bei der Alterung geht es darum, dass mit der Zeit das Elektrolyt austrocknet da drin. Und irgendwann, also zu trockenes Elektrolyt kann halt leichter beschädigt werden und dann auch zu einer Überhitzung des Separators führen und letztendlich dann auch einen internen Kurzschluss zur Folge haben. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Frage, was ist denn zu tun, wenn es zu so einem entgasenden Akku kommt? Also wie kann ich es eigentlich erkennen? Also es geht vor allem dann, einmal geht es um die Temperatur, also je heißer die natürlich wird, da sollte ihr irgendwann, solange ihr die noch schmerzfrei anfassen könnt, ist das in Ordnung, aber die sollte jetzt nicht 60, 70, 80 Grad dann noch eventuell übersteigen. Also diese Tests werden mit den Akkuzellen gemacht, diese Hochstromfestigkeit, da nimmt man dann die Akkuzelle, eine voll aufgeladene Akkuzelle und entlädt die mit einem bestimmten Strom, zum Beispiel jetzt bei der Sony VTC5A mit 35 Ampere, bis sie leer ist durchgehend. Und bei diesem Vorgang darf die nicht heißer als 85 Grad werden. Und da gibt es keine Norm für das Testverfahren, aber so in der Art werden die von den Herstellern getestet, bevor die verkauft werden. Und ja, da haben wir halt diese 85 Grad. Da ist dann immer noch ein kleiner Sicherheitspuffer. Also eigentlich gehen sie auch erst noch drüber, dann wirklich durch. Trotzdem, das ist halt schon mal ein Punkt, wie man es erkennen kann. Also wenn die zu heiß ist, dann lass die abkühlen und dampft damit erstmal nicht weiter rum und behaltet sie im Auge. Ne, das kann auch mehrere Minuten dauern. Das ist immer ein komplexer Vorgang, der da auf ja der Ebene dann stattfindet. Und ja, da steckt man nicht drin. Das kann teilweise in Sekunden gehen und teilweise auch in Minuten, also minutenlang dauern. Aber im Auge behalten, wenn er sehr heiß ist und aufpassen, dass er abkühlt. Und vor allem, wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid oder denkt, der könnte jetzt durchgehen, dann legt das schon mal irgendwie in ein Waschbecken oder so und ja, entfernt euch dann auch ein bisschen davon. Ja, dann gibt's noch auch so schleichendes Entgasen recht häufig. Das heißt, da tritt dann aus dem Pluspol Elektrolyt aus. Und ihr, das muss dann nicht immer den großen Knall geben, sondern die entgasen dann mit der Zeit. Und die sollte man dann aber natürlich nicht mehr verwenden. In dem Sinne solltet ihr dann schon gucken, wenn so Feuchtigkeit austritt, ne, manchmal ist es ja auch nur Liquid, dass irgendwo Liquid in den Akkuträger reingelaufen ist. Also ihr kennt es, das Elektrolyt, das riecht nach Terpentin, fühlt sich ein bisschen glitschig an und ja, also am Geruch kann man es eigentlich dann ganz gut erkennen. Das tritt aus dem Grund aus, weil unter dem Pluspol ist in der Regel ein Sicherheitsventil verbaut. Das ermöglicht ein kontrolliertes Entgasen bei über 10 Grad. Also wenn sich mal in der Akkuzelle wirklich ein hoher Druck aufgebaut hat, damit die halt nicht dann erst, wenn es zu spät ist, halt vollkommen in ihre Einzelteile zerlegt wird durch den enormen Druck, gibt es dann ab 10 Bar im Prinzip dieses Sicherheitsventil. Und dann kann das überschüssige Gas kontrolliert entweichen. Aber wichtig ist es schon, das auch zu erkennen, wenn sowas passiert ist. Ja, und insofern, wie gesagt, also wenn es zu heiß wird, ist es wichtig, auch wenn ihr Beschädigungen irgendwo findet und auch zum Beispiel, wenn ein Schrumpfschlauch beschädigt ist, dann sollte man den auf jeden Fall auch erneuern, weil es dann auch wieder zu schnell, zu leicht, gerade wenn es oben am Pluspol ist das am gefährlichsten, wenn irgendwo ein Schrumpfschlauch Macken hat, weil dann kann es sehr schnell zu einem Kurzschluss kommen, indem man nur zum Beispiel eine Münze reicht, dann wenn man die da drauflegt. Ja, und dann kann es schon zu einer Explosion theoretisch kommen. Ja, und dann sind wir auch schon bei den 12 Verhaltensregeln. Ja, und diese 12 Verhaltensregeln, die stammen von der CASAA, Consumer Advocates for Smoke-Free Alternatives Association, nennt sich das Ganze. Und das ist so eine Verband in den USA. Und die haben da mal so 12 Verhaltensregeln aufgestellt und die fanden wir recht gut. Dachten uns nur, dass da noch ein paar Informationen fehlen. Also die Regel Nummer 1 heißt zum Beispiel, kenne deine E-Zigarette und ihre Leistungsanforderungen. Da allein ist jetzt den Leuten nicht groß geholfen, fanden wir. Deswegen haben wir da in unserem Blogpost sind wir da auch noch sehr detailliert drauf eingegangen. Ich möchte jetzt nicht alles im Detail hier besprechen, weil gerade den Teil mit den Formeln sollte man sich dann, glaube ich, ist es schwierig über einen Podcast, da ist der Podcast einfach nicht das richtige Medium für. Deswegen würde ich dann allen, die mechanische Akkuträger haben, raten, sich den Teil nochmal anzuschauen, wo es um die Elektrotechnik geht, weil bei mechanischen Akkuträgern ist ganz wichtig, dass man weiß, was für eine Wicklung man sich oben reinmacht, dass man weiß, was für eine Akkuzelle man drin hat, dass die auch entsprechend ja das auch aushält. Und deswegen ja, überspringen wir jetzt hier im Podcast mal den Teil, aber wichtig einfach nur, sobald man einen geregelten Akkuträger hat, ist man schon viel sicherer unterwegs. Und wenn man einen mechanischen Akkuträger hat, dann muss man sich wirklich aus unserer Perspektive ganz klar mechanisch, wenn man mechanisch dampft, also mit einem mechanischen Akkuträger, dann sollte man sich auf jeden Fall auch mit der Elektrotechnik befassen und auseinandersetzen und nicht einfach drauf loswickeln und sagen, oh super, da kommt aber viel Dampf raus. Das passiert nämlich im ersten Moment, wenn man sich einen Kurzschluss gebastelt hat, aber danach kommt halt auch Dampf aus der Akkuzelle und das ist dann nicht so schön. Deswegen, ja, können wir das nur jedem ans Herz legen, das auch zu tun. So, dann gibt es die nächste Regel, ist ziemlich einfach, halte die Entgasungslöcher deiner E-Zigarette frei. Kennt ihr bestimmt, guckt mal bei eurer E-Zigarette, unten drunter habt ihr oft so kleine Löcher und das sind die sogenannten Entgasungslöcher. Und klar, die Dampferszene besteht ja zum Großteil auch aus Bastlern und da wird einfach darauf hingewiesen, wenn ihr irgendwelche Veränderungen an eurer E-Zigarette vornehmt, dann schaut, dass ihr die Löcher freilasst, damit da das Gas auch entweichen kann im Fall der Fälle. Ja, da sind wir schon bei der dritten Regel. Und zwar besagt die Vorsicht bei umgelabelten Akkuzellen mit angeblich hoher Leistung. Ja, und das ist halt das Problem, dass es sich unheimlich viele schwarze Schafe auf dem Markt tummeln. Ich sage jetzt mal ein paar Namen, die schon oft der Täuschung oder, ja, um nicht zu sagen Verarschung, überführt worden sind. Zum Beispiel eFest mehrmals schon, dass sie einfach falsche Angaben machen auf den Zellen. Ganz schlimm waren so Umverschrumpfer, weil das sind alles keine echten Hersteller, sondern die kaufen dann B, C und D Ware von den großen Herstellern von Sony, machen deren Schrumpfschlauch ab und machen einen neuen drum. Und manchmal machen sie auch einfach nur einen neuen um, dann machen sich noch nicht mal die Arbeit, den alten abzumachen, sondern machen einfach einen dünnen dann nochmal drumherum. Nur mit ganz anderen Angaben, die übertreiben dann teilweise, schreiben die dann 10.000 Milliampere Stunden, obwohl es physikalisch nach aktuellem Stand der Wissenschaft unmöglich ist, das auf der Größe hinzubekommen. Ja, und dann auch noch mit 20 Ampere Dauerlast, solche Angaben sind einfach unseriös, also in dieser Kombination, und deswegen sollte man da die Finger von lassen. Also ich sag mal, die Namen, also alles, was ein Power drin hat oder ein Fire, zum Beispiel Trust Fire oder Ultra Fire, das sind sehr unseriöse Händler. eFest halte ich auch nicht viel von, ehrlich gesagt. Ich würde bei den großen Herstellern bleiben. Sony, Samsung, LG, ja, und Aspire macht auch noch ganz gute, und von Aiger hat jetzt auch welche gesehen. Also es ist nicht pauschal zu sagen, dass alle anderen dann Mist sind. Es gibt auch seriöse Umverschrumpfer. Aber ja, warum den Umverschrumpfer nehmen, wenn ich direkt das Original kaufen kann? Deswegen raten wir eher dazu. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Regel. Kaufe nur hochwertige Akkuzellen aus vertrauenswürdiger Quelle. Gut, das ist im Prinzip ein ähnlicher Punkt. Hier haben wir jetzt aber nochmal aufgeführt, wie man solche Fake-Akkus überhaupt erkennen kann. Also manchmal steht da auch Sony oder LG drauf und dann sind es aber doch keine Markenakkus. Also sehr gerne werden die auf dem Trödelmarkt verkauft. Hatten wir bei uns im Shop jetzt schon zweimal, dass jemand reingekommen ist mit beide Male eine gefälschte Pico und mit einer gefälschten Akkuzelle. Und ja, das ist dann natürlich eine schlechte Kombination. Ne? Da sollte man wirklich aufpassen. Und woran man sie erkennen kann, ist zum einen am Gewicht. Also könnte man auf die Küchenwaage legen. Eine 18650er Akkuzelle sollte nicht leichter als 40 Gramm sein. Also das sollte die normalerweise schon haben. Normal haben die eher so 43, 44, 45. Die Fake-Akkus haben oft teilweise sogar dann nur so eine Doppel-A-Batterie da verbaut und drumherum ein bisschen Plastik. Also das ist schon mal ein Punkt, wie man es am Gewicht erkennen kann. Dann gibt es immer noch Details, die kann man googeln. Also wenn ihr jetzt eine Akkuzelle habt, wo LG HG2, also eine sehr bekannte Akkuzelle, wo das draufsteht, dann könnt ihr auch immer mal danach googeln, wie das eigentlich ist, wie die genau auszusehen hat. Vergleicht dann mal Bilder, zum Beispiel, wie die Stege oben vom Pluspol aussehen, solche Sachen, ne? Oder die Unterlegscheibe. Da gab es auch mal von den LG einen Haufen Fake-Akkus, die eine glänzende Unterlegscheibe verbaut hatten. Und von den Originalen ist aber matt. Ne? Das sind immer so kleine Details einfach. Ja, und dann kann man auch noch schlechte Akkuzellen daran erkennen, wie sie im Ladegerät reagieren, beziehungsweise viele Ladegeräte schon, ja, so ab 30, 40 Euro fängt das schon an, dass die Milliampere-Stunden, die in die Akkuzelle fließen, zumindest mitzählen. Und da hat man dann schon mal einen guten Anhaltspunkt, ob die Kapazität denn tatsächlich so ist, wie sie angegeben ist. Das wird immer ein bisschen weniger anzeigen, wenn ich jetzt die aus dem Akkuträger rausnehme und dann ist die nicht vollkommen leer. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel eine Akkuzelle habe, wo 3000 mAh draufstehen, heißt das jetzt nicht, dass da dann 3000 auch beim Laden reinfließen, aber sagen wir mal, zumindest 2,5 sollten es dann schon sein, ne? Eher so 2,6, 2,7, so aus eigener Erfahrung. Und dann gibt es auch noch Ladegeräte, das sind dann aber schon bessere, die messen den internen Widerstand des Akkus. Und das ist eigentlich so der beste Indikator dafür, wie es um die Akkuzelle bestellt ist. Ist auch nicht 100%, also eine Akkuzelle kann auch beschädigt sein und trotzdem immer noch einen vernünftigen Innenwiderstand haben. Aber es gilt einfach, je niedriger der Widerstand, der interne Widerstand oder Innenwiderstand der Akkuzelle, desto besser kann der Strom durchfließen, desto weniger stark erhitzt sich die Akkuzelle dann bei Benutzung und auch beim Laden. Und das sind so die Sachen, die ich dann noch mit einem Ladegerät prüfen kann. Ja, und dann kommen wir zur fünften Regel. Transportiere und lagere Akkuzellen nicht ungeschützt. Ich habe es einführend schon erwähnt. Man hat einfach Kurzschlussgefahr, wenn man die so lose in der Tasche mit Münzen, mit seinen Schlüsseln, was man noch an metallischen Gegenständen so dann im Rucksack, in der Handtasche oder Hosentasche noch mit sich führt. Deswegen ganz wichtig, einfach einen Akkuschutz drum machen. Entweder so eine kleine Box oder es gibt so Silikonsleeves, die benutze ich persönlich immer sehr gerne. Da sind die wirklich gut geschützt, nicht nur vor Erschütterung, sondern vor allem vor diesem Kurzschluss, weil wir hatten jetzt schon zweimal das Kunden, obwohl wir auch den Akkuschutz immer mit dazugeben und jedem Kunden schenken, der bei uns eine Akkuzelle kauft, und trotzdem vergessen es die Leute auch, ne, dass nicht alles Idioten, sage ich jetzt mal, ein Medizinstudent zum Beispiel, der hat da das dann auch nicht mehr auf dem Schirm, und ja, dem ist sie dann tatsächlich durchgegangen und auch entgast. Also es wurde nur heiß auf einmal in der Hose, hat noch schnell genug reagiert und es ist nichts weiter passiert, außer dass die Akkuzelle nachher nicht mehr so gut aussah. Aber ja, es ist natürlich, da spielt man so ein bisschen mit dem Feuer. Ne? Deswegen wirklich verwendet einen Akkuschutz immer, wenn ihr die irgendwo reintut, nicht einfach lose in der Tasche mitführen. Ganz wichtig. Und dann kommen wir zur Regel Nummer 6. Überschreite nie die maximale Stromabgabe deines Akkus. Also wie schon erwähnt, jeder Akku hat so eine Angabe für die maximale Belastung. Ich empfehle, nicht auf die Pulslast zu gehen. Meistens sind es auch unseriöse Hersteller, die überhaupt eine Pulslast angeben, weil dazu gibt es auch keine Norm und kein wirkliches Verfahren. Denn was heißt eine Pulsbelastung? Wie viele Sekunden? Manche sagen dann, eine Sekunde wäre eine Pulsbelastung und nur ein Dampfer zieht halt länger dran. Manche sagen 10 Sekunden, dann wäre es wieder was anderes, aber da würde ich immer gucken. Und dann ist halt auch die Frage, wie lange lässt man dem Akku nachher Zeit, um abzukühlen? Ich empfehle einfach, sich an der Dauerlast zu orientieren, an der Angabe für die Dauerlast und die nicht zu überschreiten, weil dann habe ich auch keine Probleme, weil dann habe ich immer einen Sicherheitspuffer noch. Weil klar, bei so einer Dauerlast, das heißt, der Akku ist voll geladen und wird komplett entleert und da darf dabei nicht kritisch heiß werden, wie schon vorhin erwähnt, aber natürlich bei einer Pulslast, wenn ich nur kurz feuere und der immer wieder abkühlen kann, hält er natürlich mehr aus. Aber wie gesagt, ich empfehle einfach, die Dauerlastangabe zu verwenden. Zum Beispiel bei einer LG HG2 wären das 20 Ampere und dann auch immer unter den 20 Ampere bleiben. Und das empfehlen auch die Experten und zum Beispiel der Mountain Prophet. Das ist so der bekannteste deutsche Blogger, der die ganzen Akkuzellen, also er hat Unglaubliches schon für die Dampfer geleistet, an dem er sämtliche Akkuzellen gemessen hat und teilweise wochenlang Tests unterzogen hat. Also der hat eine ganze Datenbank angelegt, wo dann auch drin steht, wie viel Strom eine Zelle wirklich aushält, auch im Vergleich zu den Herstellerangaben oder zu den Angaben der Umverschrumpfer. Und wir haben auf jeden Fall viel von ihm lernen können und ich denke, den meisten von euch würde das auch so gehen, deswegen, ich kann es nur empfehlen. In den USA, für diejenigen, die der englischen Sprache auch mächtig sind, können auch dem Blogger Mooch, also M-O-O-C-H folgen. Übrigens, der Mountain Prophet hat nichts mit Profit zu tun, sondern kommt von Prophet, also Mountain wie der Berg und dann Prophet, also Prophet geschrieben. Ja, aber auf den stößt man eigentlich sowieso automatisch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weil der da schon so viel Arbeit in dem Bereich geleistet hat, dass man um den eigentlich kaum herumkommt. Ja, dann Regel Nummer 7, sei aufmerksam und behalte deinen Akku im Auge. Also gerade nach einem Sturz sollte man natürlich seinen Akku auch auf Beschädigungen prüfen und jede äußere Beschädigung könnte halt auch auf eine Beschädigung im Inneren hindeuten. Wie gesagt, also Anode und Kathode sind nur durch eine hauchdünne Schicht von wenigen μ Dicke getrennt und dürfen sich auf keinen Fall verbinden. Darum, wenn du Kratzer oder Beulen entdeckst, dann sollst du den Akku entsorgen. Also oft kommt es auch nicht unmittelbar nach dem Sturz zu einer Entgasung, sondern erst später, wenn man zum Beispiel den Akku dann auflädt, weil es dann wieder ein anderer chemischer Prozess ist und der kann das Ganze dann triggern, also der kann das Ganze dann auslösen. Und deswegen gerade nach einem Sturz, wenn ihr den aufladet, dann bleibt am besten nochmal in der Nähe. Und wie gesagt, wenn er wirklich richtige Beulen drin hat, dann würde ich ihn definitiv entsorgen. Ja, dann Regel Nummer 8. Setze deine E-Zigarette und deine Akkuzelle keinen extremen Temperaturen aus. Also bei extrem niedrigen Temperaturen, dann muss aber auch wirklich richtig kalt sein. Minus 30 Grad, also unter minus 30 Grad, dann kann das Elektrolyt in der Akkuzelle gefrieren und brechen. Das ist natürlich nicht gut. Ansonsten sind kalte Temperaturen relativ unproblematisch. Das Einzige, was ist bei der Benutzung, also zum Aufbewahren, ist das gar kein Problem. Die altern dann sogar langsamer und es ist eigentlich eher was Positives, kalte Temperaturen. Also auch minus 10, 15, 20 Grad, kein Problem. Aber man muss auch sagen, dass die Akkuzelle viel weniger lange hält, wenn man sie in sehr kalten Temperaturen betreibt. Und andersrum natürlich, zu hohe Temperaturen sind auf jeden Fall schlecht. Also da sollte man immer gucken, dass ja jetzt nicht unbedingt in die Sonne legen, weil das ist jetzt nicht gefährlich, dass er dann explodieren würde, aber es geht einfach darum, dass die nicht so schnell altert. Das sind extreme Unterschiede. Das Elektrolyt altert dann viel, viel schneller und ja, eigentlich sollte man so bei Zimmertemperatur ist alles vollkommen okay, da hält die auch jahrelang noch. Aber sobald man so 30, 40 Grad und drüber hinaus, ne, gerade in der Sonne, kann man dann auch deutlich mehr noch deutlich höhere Temperaturen finden und dann ist das auf jeden Fall keine gute Idee. Die wird dann sehr schnell altern und man hat natürlich nichts davon. Deswegen lieber von Hitze natürlich fernhalten. Sei es jetzt, ich würde sie nicht auf die Heizung legen oder halt in die Sonne, sondern da ein bisschen einfach ein Auge drauf haben. Gilt aber genauso für euer Handy übrigens. Dem Akku tut das auch nicht gut. Und wobei, wir haben halt noch einen Unterschied bei der E-Zigarette. Da haben wir dann natürlich auch durch den Verdampfer nochmal eine Hitzequelle, eine Wärmequelle, die einfach sehr viel Wärme abstrahlt und dann nochmal zusätzlich für Erhitzung sorgt und es auch relativ hohe Leistungen sind. Und wenn man dem Akku hohe Leistungen, also hohe Ströme entzieht, dann erhitzt er sich auch stärker. Ne? Und das in Kombination kann dann schon mal anstrengend werden für so eine Akkuzelle und die sich dann auch sehr stark erhitzen dabei. Manche Geräte bieten das auch an, zum Beispiel der Alien-Akkuträger oder auch von Siegelei gab es einen, der hat direkt noch eine Temperaturmessung von dem PCB. Der PCB, das ist der kleine Chip über der Akkuzelle meistens angebracht, also Protection Circuit Board heißt es. Das ist noch so ein kleiner Sicherheitschip. Und ja, da wird die Temperatur von dem Chip angezeigt und das ist dann auch immer ein ganz guter Indikator dafür, wie die Akkuzelle gerade, ob die vielleicht zu heiß gelaufen ist oder nicht. manchmal auch bei schnell aufeinanderfolgenden Zügen kann es auch zu mehr Hitzeentwicklung kommen. Da vielleicht noch als kleinen Tipp, es gibt so Heatsinks, die kann man dann, die haben so ein 510er Gewinde und die schraubt man dann auf den Akkuträger. Das ist wie so ein Kühlkörper, also mit so Kühlrippen. Und da schraubt man dann erst die Heatsink auf den Akkuträger und dann da drauf den Verdampfer. Und dann hat man nochmal so einen Puffer zwischen dem Verdampfer als Wärmequelle und der Akkuzelle. Und so wird beides, sowohl der Verdampfer als auch die Akkuzelle, weniger heiß. Ja, Regel Nummer 9 hatten wir im Prinzip eben schon im Voraus ein bisschen behandelt. Also wenn deine Akkuzelle während der Nutzung heiß wird, sofort aufhören. Ja, also wenn, wie schon gesagt, wenn ein Akku handwarm wird, dann ist das völlig normal, das ist ganz normal, dass der warm wird, aber wenn man nicht mehr anfassen kann, dann wird es langsam kritisch, also ab 80 Grad in etwa sollte man dann sagen, so jetzt höre ich auf und wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal die Akkuzelle dann aus dem Gerät nehmen und anfassen und schauen, wie sich's anfühlt und wenn es wirklich, wenn man sich richtig die Finger daran verbrennen kann, dann auf keinen Fall weiter dampfen, sondern dann wirklich den Akku in Keramikwaschbecken oder Badewanne oder ähnliches schmeißen. Zu löschen, wenn es wirklich zu einem Brand kommt übrigens, kann man mit Wasser löschen. Also viele denken, dass das wird nicht funktionieren und da gab es auch in Holland den tragischen Fall, dass die Feuerwehr sogar dachte, dass das ein großes Problem wäre, den Tesla jetzt mit Wasser zu löschen und dann haben die tatsächlich nicht gelöscht und den eingeklemmten Menschen da drin verbrennen lassen. Ja, traurige Geschichte. Aber wie gesagt, also diese, das ist so ein Mythos, der hält sich immer noch, dass man dann denkt, nee, mit Wasser verursache ich ja nur den nächsten Kurzschluss. Nee, das ist dann auch egal. Also mit Wasser löscht man, mit Wasser kann man auch Akkus löschen. Also wenn es brennt, kein Problem, einfach mit Wasser löschen. Aber hoffen wir, dass es gar nicht erst so weit kommt. Deswegen machen wir weiter mit der 10. Regel. Verwende ein geeignetes Ladegerät. Also für die optimale Akkusicherheit ist natürlich auch gut, ein vernünftiges Ladegerät zu haben. Ich kann da mal zwei Marken empfehlen, die wir jetzt aus eigener Erfahrung im Einsatz haben. Einmal Nightcore und X-Star. Die sind beide eigentlich vernünftig, haben ja auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde. Und dann ist es halt jedem selbst überlassen, wie schnell er jetzt laden will. Da unterscheiden sich die Geräte vor allem und was er sonst noch alles. Also zum Beispiel haben will so ein Kapazitätstest oder Messung vom Innenwiderstand, das haben dann meistens die etwas teureren Geräte so ab 50, 60, 70 Euro. Dann gibt es immer noch die Frage intern versus extern laden. Also kann ich die bedenkenlos intern laden oder muss ich zwingend in einem Ladegerät die Akkuzellen separat extern aufladen. Man sagt dann oft in Foren, ja, die haben eine viel bessere Ladetechnik, das ist viel sicherer in einem externen Ladegerät. Ich stimme dem bedingt zu. Also bei Akkuträgern mit 2, 3 oder 4 Akkuzellen. Oftmals sind die dann in Reihe geschaltet, meistens sogar. Und dann werden die auch in Reihe, in aller Regel, in Reihe geladen. Und das mögen die nicht so gerne, weil die eine hinkt dann immer extrem hinterher, die eine Akkuzelle. Also wenn ihr das habt, dann solltet ihr auf jeden Fall immer den Akku oder die Akkus auf 100% in einem Rutsch durch aufladen. Aber es tut denen generell nicht so gut. Und die eine wird auch immer wärmer als die andere, dann altert die schneller als die andere, dann verliert die auch mehr Kapazität und dann unterscheiden die sich wieder. Und wenn die sich mehr als 0,2, 0,3 Volt unterscheiden und zusammen aber im Gerät drin sind, dann stresst die Zellen das noch mehr, die altern noch schneller, werden noch heißer und man kommt in so eine Teufelsspirale. Und deswegen, da würde ich immer empfehlen, wenn die Akkuträger, seid denn die haben Balancer verbaut, also wenn die keinen Balancer verbaut haben, dann würde ich immer empfehlen, und es sind mehrere Akkuzellen in einem Akkuträger, dann würde ich immer empfehlen, extern einzuladen. Wenn jetzt so ein typisches Einzellergerät, also einen Akkuträger mit nur einer Akkuzelle habt, so iStick Pico oder Vaporess Attitude oder AL 85 oder was auch immer, dann würde ich sagen, könnt ihr die auch bedenkenlos einfach am USB-Port laden. Das ist kein Hexenwerk, die aufzuladen, die soll dann halt, und da habe ich auch, die haben alle dieses gängige Ladeverfahren, das nennt sich dann CCCV, also Constant Current, Constant Voltage. Das heißt, das Ladegerät oder auch der Akkuträger, der dann die Ladetechnik eingebaut hat, erkennen dann, okay, die Akkuzelle ist bei, ich weiß nicht genau, wo es umschaltet, so um die 4 Volt rum, schaltet das dann um von einem konstanten Ladestrom auf eine konstante Ladespannung. Das heißt dann, je voller der Akku wird, desto weniger Strom fließt, und das ist halt das richtige und schonende Ladeverfahren für Lithium-Ionen-Akkus. Aber das haben die auch alle eingebaut. Ich habe das auch mal gemessen mit einem Messgerät, ob das nachher umschaltet, und das tut es bei allen, die ich bis jetzt getestet habe. Und deswegen würde ich da sagen, könnt ihr auch ruhig einen Einzeller in dem Ladegerät, in dem Akkuträger selber aufladen. Ja, dann kommen wir zur vorletzten Regel, sind bald schon durch, und zwar Regel Nummer 11. Entsorge deine Akkuzellen rechtzeitig und fachgerecht. Also auch wieder ein Punkt, dass man halt sagt, nicht in Hausmüll schmeißen, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Grundsätzlich geht es auch um die Lagerung, wenn ihr es jetzt nicht wegschmeißt, aber einfach längere Zeit nicht mehr benutzt. Vielleicht noch als kurze Info, ist es ideal, weil manche fragen sich, soll der dann voll aufgeladen oder leer sein? Am besten ist so halb voll, oder ganz ideal wird ein Akku mit 40% Ladung und bei 0 Grad gelagert. Ja, das heißt, man könnte die auch gut im Kühlschrank lagern, aber auch bei Zimmertemperatur, wie eben schon erklärt, ist das eigentlich kein großes Problem, und die Kapazitätsverluste sind auf jeden Fall erträglich. Ja, deswegen, nur wenn er sie entsorgt, dann bitte fachgerecht. Bei uns im Shop könnt ihr sie natürlich gerne abgeben oder auch einschicken, aber das könnt ihr auch bei jedem Supermarkt eigentlich machen oder jedem Laden, der Batterien oder Akkuzellen verkauft oder Elektronik generell, kann man die fachgerecht entsorgen. Dann nur die Pole abkleben mit einem Tesa oder Tape und dann da reinschmeißen in die Tonnen. Ja, und dann sind wir schon bei Regel Nummer 12, verwende niemals eine Akkuzelle mit beschädigter Hülle. Ja, ich meine, letztendlich haben wir das schon bei Regel 7 auch angesprochen. Ist eine recht einfache Regel, aber da geht es vor allem jetzt nicht um Beulen und Kratzer, sondern um Beschädigung von dem Schrumpfschlauch. Das meinen die mit Hülle. Der Schrumpfschlauch, der da drum herum ist, da kann es dann halt leicht zu einem Kurzschluss kommen. Wenn ihr sowas habt, das passiert oft bei Akkuträgern, die sehr eng sind, und dann beim Raus und Rein oder beim Wechseln der Akkuzellen schabt sich dann oft irgendwie was ab, gibt es eine Abnutzung von dem Schrumpfschlauch, und dann kommen so Macken rein, obwohl der Akku noch tipptopp eigentlich ist. Und dann würde ich einfach empfehlen, einen neuen Schrumpfschlauch drauf zu machen. Bei uns im Laden machen wir das auch gratis für unsere Kunden, den Umverschrumpfungsservice. Und ja, das heißt, da könnt ihr dann immer zu uns reinkommen, und ansonsten ist das auch, kriegt man auch selber hin, so einen Schrumpfschlauch zu wechseln. Dazu machen wir bald auch nochmal ein Video-Tutorial. Das geht aber recht einfach eigentlich. Ja, damit sind wir auch am Ende von dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen, sodass ihr jetzt noch sicherer unterwegs seid mit eurer Dampfer und vor allem mit den Akkus. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.